Guten Morgen, es ist Freitag, der 12. April.
Herzlich willkommen beim Küchenkabinett, dem News-Podcast mit Rot-Grün-Schwäche aus Heidelberg.
So, liebe Leute, heute ist eine Podcast-Folge mit vielen verschiedenen Themen. Und zwar fangen wir an mit dem Übergang in die Bahnstadt. Danach geht's um welche Liste?
Die bunte linke Liste.
Genau, die hat sich nämlich aufgestellt. Danach erklärt uns der Christoph Rotfuß, wie die Sitzverteilung im Gemeinderat läuft. Und danach sprechen wir über welches
den
Lokal.
Den roten Ochsen.
Richtig.
Also bunte Linke, roter Ochse.
Toll.
Und dann noch über die absolut geilsten Vögel auf der ganzen Welt.
Ja.
Die die Mauersegler. Die Mehlsegler? Ja.
Nee, es gab aber auch eine andere. Ja, egal.
Mauersegler. Mauersegler, beste, was gibt? Den Mauersegler e.V. und die Mauersegler Hilfe. Coole Leute, die sich für was einsetzen.
Danach geht es um Termine.
Termine. Viel Spaß. Guten Morgen. Frieda.
Gumo, Tim.
Hast keine Zeit für Guten Morgen? Muss Gumo sein?
Nee, Gumo ist mittlerweile ja so ein Running Gag geworden.
Ja, ich weiß.
Auch unter uns. Ich finde das gut. Ich finde Guten Morgen.
Ich finde es
gut. Ich finde es gut, ja?
Ja.
Gut.
Ja. Ja. Es ist eine weitere Woche ins Land gezogen. Ich glaube, wir sind beide so ein bisschen, du bist ja auch bei mir aufgeschlagen, ein bisschen fertig einfach. Wir sind, glaube ich, beide im Wahlkampfmodus und beide so ein bisschen.
Ja, leider ist die Stadt noch nicht so im Wahlkampfmodus.
Ja.
Ich habe das Gefühl, man kämpft hier so wahlkampfmäßig so alleine.
Gegen Windmühlen.
Nee, und die anderen haben es noch nicht mitgekriegt, weil die Plakate hängen noch nicht. Und ich bin ja immer der Überzeugung, dass die Leute erst wissen, dass Wahlkampf ist, wenn sie die Wahlbenachrichtigung auch im Briefkasten haben.
Ja, klar.
Und das ist ja noch nicht so und deshalb kämpfen wir noch ein bisschen alleine. Ich muss gleich vorausschicken eine Sache und zwar, ich habe schon zwei Bier getrunken, also als Entschuldigung für
Freitagmorgen.
Für jedwede Lallen oder so, jedwedes Lallen, das hier noch unterkommen könnte bei mir. Und du bist nächste Woche etwas spät dran. Was machst du denn nächste Woche?
Ich bin nächste Woche spät dran. Du hast auch, also wir nehmen ja, das ist ein Geheimnis, wir nehmen das hier am Donnerstagabend auf. Und ich muss morgen früh um 4 Uhr aufstehen, weil ich eine Woche lang zur Bundeswehr mal wieder gehe. Ich fahre morgen auf den Truppenübungsplatz Bergen in Niedersachsen.
Ah ja.
Und komme auch erst nächste Woche am Freitag um 15, 16 Uhr da raus.
Okay, und
wieder
abends
raus.
Muss ich auf die Eröffnung vom
HCC
Heidelberg Congress Center. Wir haben hier jetzt schon mal drüber gesprochen, darüber, wie die Ausstattung sein soll von diesem Kongresszentrum. Und in diesem kleinen Fenster müssen wir aufnehmen und schneiden. Das heißt, ihr könnt unsere Folge nächste Woche gegen Nachmittagabend erwarten.
Ja.
Und das melden wir jetzt schon mal an, weil ich habe gehört, es gibt einige HörerInnen, deren
Morgenroutine.
Genau.
Die stellen die Uhr nach uns.
Ja, so ist es. Und bitte bereitet euch drauf vor.
Seelisch, es ist ja auch Sommerzeitumstellung gewesen, deswegen ist es quasi unsere Stunde vor.
Ist es eigentlich, wirst du im Wahlkampf jetzt noch öfter solche Sachen haben mit der Bundeswehr? Weil das ist ja schon.
Nee, ich habe das ist jetzt eine Woche. Ja, sorry, also es ist halt wie eine Woche Urlaub. Ich meine, uns haben halt auch um Ostern rum Leute eine Woche Urlaub genommen.
Ja, aber in der heißen Phase würde ich keinen Urlaub nehmen.
Das ist aber
jetzt
nicht die heiße Phase. Heiße Phase beginnt, wenn plakatiert wird, finde ich.
Nee, das ist richtig, aber ich.
Nee, ich habe jetzt.
Nee,
das habe ich jetzt erst wieder im Oktober dann.
Okay.
Genau.
Super. Dann können wir bis Oktober jeden Freitag senden, ohne Probleme, höre ich daraus.
Immer.
Super. Weil wir es gerade schon vom Heidelberg Congress Center hatten.
Ja.
Willst du uns was sagen?
Ja, pass auf. Also, ich bin ja der Bahnexperte hier im Podcast.
Ja.
Es haben sich vielleicht bestimmt schon einige gemerkt. Am Montag wurde die Überbrückung der Schienen quasi auf der anderen Seite, auf der Bahnstadtseite, freigegeben. Also die Bahnstadt hat jetzt eine direkte, barrierefreie Verbindung in den Bahnhof hinein quasi. Sie fahren in den Bahnhof hinein, wie ein ehemaliger bayerischer Ministerpräsident sagen würde. genau, also man kann jetzt quasi über diese Brücke einfach zum Bahnhof reinlatschen. Richtig nice, weil davor, ich meine, jahrelang, jahrzehntelang eigentlich, musste man diese Grube runter und dann eben diese Treppe hoch oder den Aufzug da hoch.
Das war super, also für Leute, ja, die irgendwie im Rollstuhl unterwegs sind oder mit Kinderwagen oder schweren mit Koffern.
Gepäck so, ne?
Ja, also, war das ist echt ein, ja, also
absolut
eine Herausforderung.
Und jetzt ist natürlich auch die Haltestelle Hauptbahnhof Süd mit der Straßenbahn auch total attraktiv. Also, weil
stimmt,
ich denke immer nicht dran, dass man ja auch einfach von da in den Bahnhof reingehen kann. Man kann ja, muss ja nicht mal durchs Bahnhofsgebäude, kannst direkt zu den Gleisen so, ne?
Ja, jetzt ist es dieser Europaplatz, der noch nicht eingeweiht, ja, ist. Das Heidelberg Congress Center, das am 19., also nächste Woche, eingeweiht, mhm, wird. Und diese Bahnüberführung, das hat jetzt total Sinn. Mhm. Also, dass das alles so, ja, beieinander ist. Und jetzt ist auch die Haltestelle Hauptbahnhof Süd einfach wirklich Hauptbahnhof Süd,
ja,
und nicht am
und nicht,
Ende der Welt.
Genau, nicht Hauptbahnhof in der Nähe vom Hauptbahnhof und dann musst du nochmal so die Baugrube durchlatschen. Ja, ja, das ist auf jeden Fall super cool. Witzige, kleine Anekdote. Ich habe ja bis letzten Dezember gearbeitet bei DB Analytics. Mhm. Das ist so eine Data Science Abteilung vom Bahnkonzernvorstand.
Data Science heißt, dass du zum Beispiel ausrechnest, wie viel Steinschläge so ein Radlager aushalten kann oder sowas?
Ja, sowas zum Beispiel. Oder im Schnitt, wie lange hält eine Tür.
Ja. Ja.
Genau. Aber halt, also ganz viele verschiedene Dinge. Und zwar machen wir auch oder haben, also ich bin da jetzt woanders, in auch so einer anderen, auch bei der Bahn, egal. Auf jeden Fall hat diese Abteilung 2017, meine ich, ausgerechnet, wie breit die Türen sein müssen in diesem Bahnsteig. Also ich habe noch eine Folie von meiner Abteilung Heidelberg Hauptbahnhof, Eingang Süd, wie breit müssen diese Türen sein, damit bei einer Massenpanik da die Leute schnell genug rauskommen.
Okay, und wenn jetzt bei einer Massenpanik nicht genug Leute rauskommen, dann bist du schuld?
Nicht ich weiß ja nicht, aber okay, ich kenne die Leute, die schuld sind dann. Genau, okay. Und die haben aber auch, und das ist jetzt der Übergang zum nächsten Thema, beziehungsweise zum nächsten Punkt, die haben auch berechnet, wie viele Leute gehen denn über diesen Steg? Also wie viele Leute sind da im Schnitt so an einem normalen Mittwoch um 14 Uhr, wie viele Leute sind da? Und da haben die sich angeguckt, wie viele Leute wollen denn von Pfaffengrund nach Bergheim zum Beispiel. Mhm. Weil was ist denn der optimale Weg? Naja, einer der optimalen Wege kann ja sein, nicht über die Czerny-Brücke und nicht über die Montpellier-Brücke, sondern einfach durch diesen...
Ist viel angenehmer für Fußgänger.
Genau, genau.
Also als in der Hitze da über so eine Czerny-Brücke zu gehen.
Genau, also du musst jetzt, also dieses Ding, diese Brücke über die Schiene, kann jetzt auch einfach eine Brücke über die Schienen sein. Also es muss gar nicht ein Zugang zum Hauptbahnhof und zu den Gleisen und zu den Zügen sein, sondern es kann auch einfach nur eine Brücke sein, wo du drüber latschst.
Ja.
Und das muss man jetzt auch mal sich überlegen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel von wo ich jetzt, also hier bin, in die Halle fahre, Halle nur 2, dann ist vielleicht ein guter Weg, einfach da drüber zu latschen. So,
und dann,
ne,
kurz zu schieben und, genau, dann weiterzufahren. Genau. Dann ist man immer noch schneller dort, als wenn man außen rum fährt.
Genau.
Ja, also eine meiner Laufstrecken so führt auch über die Bahnstadtpromenade, über den Hauptbahnhof, dann Berghammerstraße wieder zurück.
Ja. Und kannst du durch den Bahnhof joggen.
Ja, genau. Und es war immer ein bisschen nervig, da den richtigen Weg zu finden. Ich fand es auch gar nicht so einfach, da, ja, zwischen den ganzen Baustellzäunen da sich durchzuschlängeln.
Ja.
Und jetzt ist es natürlich ganz anders. Insgesamt hat das Projekt übrigens 1,5 Millionen Euro gekostet, also die Verlängerung des Querbahnstegs. Mhm. Und an der Stadt sind 565.000 Euro hängen geblieben. Und das hat Baubürgermeister Jürgen Otschuk bei der Eröffnung am Montag erklärt. Genau, aber ich finde es...
Aber für das, also ganz blöd gesagt, für den Preis kriegst du normalerweise keine Fußgängerbrücke. Also es
ist... Das ist vermutlich,
ne,
richtig.
Und die kosten mehrere Millionen. Siehe zum Beispiel die Radbrücke Neuenhammerfeld, die kostet, glaube ich, 12 Millionen oder so. Also das ist ein Schnäppchen.
Ja, wenn du das so sagst.
Ja.
Okay, auf jeden Fall könnt ihr jetzt da durchgehen, laufen oder spazieren, wie auch immer ihr wollt.
Es ist super. Schaut es euch an. Ich bin jetzt auch fast jeden Tag da, weil ich nach Frankfurt immer fahre oder oft fahre mit dem Zug. Und dann gucke ich immer in diesen Bahnhof Süd rein, in diesen Zugang Süd. Und da laufen unfassbar viele Leute lang. Also es ist jetzt schon ultra busy, diese Woche schon gewesen.
Okay.
Deswegen, es tut,
ich
was es soll.
Ich gucke mir morgen an.
Sehr gut.
Oder beziehungsweise am Freitag, das ist ja für euch heute. Und vielleicht machen wir dann auch noch ein Reel dazu. Weil ich habe auch gemerkt, dass jede politische Gruppierung irgendwie dazu noch,
ja,
ein Reel
macht. Habe ich auch gesehen.
Und jetzt will ich auch was machen.
Natürlich.
Klar. So, wir haben ja schon angekündigt, dass es so und so viele Listen, ich glaube, es waren 15 oder wie viele
waren es?
Genau,
15.
15 Listen gibt. Aber das Interessante ist, die Bunte Linke ist jetzt erst an die Öffentlichkeit gegangen. Es gab so schon, also ich habe schon WhatsApp-Nachrichten bekommen, wo die Liste quasi so unter der Hand mal so durchgeschickt wurde. Aber wirklich öffentlich, öffentlich ist es erst seit dieser Woche. Und die Bunte Linke hat ihre Liste veröffentlicht. Die Bunte Linke heißt übrigens offiziell Bunte Linke Heidelberg, Bündnis für Demokratie, Solidarität, Umwelt und Frieden. Die sind seit 2003 am Start und hat sich gegründet als Alternative links von Grüner Alternative Liste und SPD. Und seit 2004
Man muss dazu sagen, damals war die Grüne Alternative Liste auch noch die Grünen.
Ja, genau, die also, haben sich erst später aufgespalten. Und die haben mal versucht, deshalb sind die auch ein bisschen spät dran, mit der GAL zusammen ein neues Bündnis zu schmieden, und zwar die Antnerin. Also ich glaube, die haben da auch mal das angekündigt,
haben wir auch
dass
mal
es da so ein Treffen gab.
Also haben wir auch mal drüber gesprochen.
Gescheitert ist, weiß ich nicht so genau. Ich glaube, da gibt es einfach bei beiden Initiativen so Leute, die unbedingt rein wollen, und dann hat man doch lieber zwei gegründet.
Ja, also da können wir auch gleich nochmal drüber reden, wie das ist mit dem Reinkommen. Und das ist, es ist wahrscheinlich besser, zwei Listen an den Start zu stellen und dann 0,8% jeweils zu kriegen, so, ne, um jeweils einen Sitz zu kriegen, als 1,6 zusammen und dann nur einen Sitz zu kriegen zusammen. Aber
da können wir gleich drauf eingehen. Also was ich sagen will, die Liste wurde von der RNZ veröffentlicht, und auf Platz 1 ist Hilde Stolz, dann kommt Birgit Müller-Reis und dann Dr. Arnold Walter-Lorenz, und dann kommen noch ein paar andere, und die drei, die sind auch schon ziemlich bekannt. Insgesamt ist der Altersschnitt dieser Liste sehr hoch.
Ja,
also ich lese da vor allem 50er und 60er Jahrgänge.
Ich glaube, es gibt eine Person mit einer 2000 Geburtsjahr, und ansonsten 90er gar nichts, ich glaube 80er auch nichts.
Was ich schon interessant finde, ich schätze ja, also Heidelberg ist die jüngste Stadt Deutschlands. Hier gibt es sehr viele Studis. Und ich schätze Studis immer so ein, dass sie eher im linksgrünen Milieu unterwegs sind. Wieso sind die Linken in Heidelberg so alt?
Die Linken oder die Bunte Linke?
Ja, also links der Mitte, also, oder ja, okay, so linke alternative Listen und so, die sind irgendwie immer eher älter.
Ja, weil ich glaube, die haben sich gegründet in dieser Zeit, die haben sich zusammengefunden in einer Zeit, wo das eben noch cool war, Kommunalpolitik zu machen. Also ich glaube nicht, dass es irgendwie in irgendeiner Art und Weise sexy ist, Kommunalpolitik zu machen und
du meinst,
lokal was zu ändern.
Das spiegelt nicht unbedingt die Links-Rechts-Tendenz der Jugend wider, sondern eher so das Engagement auf kommunalpolitischer Ebene.
Absolut. Also ich meine, wenn sich jemand irgendwie politisch interessiert, dann geht die Person halt
zu einer größeren
Partei, sei es jetzt JU, sei es jetzt GJ, so heißt die, genau. Jusos, ja. Ich hatte ganz kurz einen Hirnaussetzer. So, verdammt, wie heißen die? Wie heißt nochmal die Grüne Jugend? Und dann so, Grüne Jugend heißt Grüne Jugend. Okay, auf jeden Fall ist ja auch mein erstes Bier jetzt hier. Das wir jetzt zusammen trinken.
Aber wir haben ja jetzt auch das Heidelberger Manifest unterschrieben. Da stand auch drin, keine Altersdiskriminierung. Also ich meine das also als Beobachtung und nicht als irgendwie negativ, sondern die Liste ist da, die Leute stehen für bestimmte Themen, für die sie stehen, und ich respektiere das. Die sind Teil von diesen 15 Listen. Und
ich finde das auch mit dem Alter auch immer ganz schwierig. Natürlich sind junge Leute tendenziell offener Neuem gegenüber, und Neues ist halt für mich auch so ein bisschen gleichbedeutend wie was Progressives.
Naja, es gibt ja auch die JA, Alternative von der AfD. Die sind ja auch junge Leute.
Ja, genau, also, aber ja jetzt tendenziell so, ne, im Schnitt. Und wenn ich jetzt aber auch, es gibt halt auch ganz viele ältere Leute, die komplett unangepasst sind, siehe Lothar Binding zum Beispiel. Ich sehe es, also, und ich finde es halt auch immer schwierig, wenn das qualifizierende Merkmal von jemandem ist, die Person ist jung. Weil jeder war mal jung. Und das ist jetzt...
Das ist aber was wir hier schon öfter besprochen haben. Ich finde, eine große Leistung unserer Gesellschaft oder von unserem, wo wir gerade sind mit der Menschheit, ist, wir können von den Leuten erwarten, dass sie von ihrer eigenen Position abstrahieren. Ich erwarte von jedem einzelnen Gesellschaftsmitglied, dass er oder sie von seiner eigenen Position abstrahiert. Ja. Also wenn ich 27 Jahre alt bin, in der Altstadt wohne und Germanistik studiere, kann ich trotzdem mich für ältere Menschen im Pfaffengrund einsetzen.
Genau.
Ohne Probleme. Oder ich kann auch sehr gut für queere Rechte kämpfen oder für was weiß ich, ja. Antirassismus, Menschen mit Behinderung,
obwohl
oder
du
so.
Weiß bist. So, ne?
Genau, und das ist haben eine schon Leistung der Menschheit, so eine humanistische Leistung, für die ich einfach wirklich stehe, also oder eintrete. Ich erwarte auch von irgendeinem CDUler, dass sie mal von ihrer eigenen Position abstrahieren, und ohne diese Abstrahierung kommen wir irgendwie nirgendwo hin.
Ja, das ist für mich aber auch genau, also ich meine, gut, dass wir vor dem Podcast gesagt haben, wir labern diesmal nicht so viel, aber jetzt sind wir wo wir sind, ja. Absolut, das ist für mich auch so ein Punkt, der total zentral ist so für Zusammenleben überhaupt. Ich meine,
voll. Und ich glaube auch, dass die Bunte Linke jetzt, um zurück zum Thema zu kommen, ja. Ich glaube, dass sie auch gut, also ich erwarte auch ein bisschen, dass sie von ihrer eigenen vielleicht Generation abstrahieren können und sich auch für Jugendkultur einsetzen können oder Jugendbeteiligung oder die Möglichkeiten für Studierende, sich hier in der Stadt zu bewegen. Ja. Und ich, also, why not?
Ja. Wobei, wie gesagt, auch Studierende und junge Kultur und das alles ist halt auch nicht everything. Also das ist halt auch immer so ein Ding, dass wir, also ich würde mich jetzt auch noch als relativ jung bezeichnen.
Auf jeden Fall.
Wobei ich jetzt auch steil auf die 40 zugehe. Ist es aber, dass wir halt auch immer so ein Auge haben auf diese junge Kultur, auf dieses ganze, was machen die. Aber es gibt halt auch ganz viel mehr, das vielleicht bei uns jetzt gar nicht so viel Sichtbarkeit hat. Und das erwarte ich auch eben von uns und von unserer Kohorte, dass wir eben, wie du sagst, du kannst dich ja auch für die Interessen von alten Leuten im Boxberg oder so stark machen. Voll. Und das ist auch die Idee von repräsentativer Demokratie. Weil Voll. Ich meine, sonst können wir gleich irgendwie, brauchen wir nicht wählen, sonst können wir einfach alle Gesellschaftsgruppen perfekt quotiert in ein Parlament schicken, dann ist auch gut.
Ja, dieses Spiel mit der Repräsentation von Gesellschaftsgruppen hört bei Intersektionalität halt auf. Wenn irgendeiner jetzt quasi zwei Merkmale hat, für welches steht er dann?
Ja.
Das heißt, du kannst dieses Spiel überhaupt nicht komplett durchspielen.
Eben,
an irgendeinem Punkt musst du mal sagen, jetzt kann er mal von seiner eigenen Rolle abstrahieren.
Oder
gleichzeitig
sie.
Finde ich aber auch, muss ich auch sagen, Repräsentation trotzdem wichtig. Die Hälfte der Macht den Frauen, also dazu stehe ich auch, dass wir gucken müssen, dass wir den Frauenanteil zum Beispiel in solchen Gremien erhöhen und dass nicht alle über 60 sein sollten, ist schon auch sinnvoll. Aber da ist es eine Abwägungssache.
Ja, ich.
Es ist auf diesem Pendel zwischen kompletter Repräsentation und wir sind alle genau gleich alt, gleich weiß und wohnen im selben Stadtteil, gibt es irgendwo eine perfekte Mitte. Und die müssen wir noch erreichen.
Ja.
Ja.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Punkt. Könnte jetzt noch eine Anekdote erzählen von meiner Arbeit, aber ich lasse es lieber.
Wir haben uns vorgenommen, nicht so viel zu labern diesmal.
Ja, klappt da gut.
Ja. Weil wir es gerade eben schon von Sitzverteilung hatten, der Christoph Rothfuß, Mitglied in der Grünen Fraktion, hat unseren Podcast gehört, wie jede Woche übrigens, danke Christoph, und hat uns eine Notiz geschickt, und zwar, wie das funktioniert mit der Sitzverteilung. Du meintest ja, wenn es 48 Stimmen gibt und 100%, dann ist ungefähr 2% ein Sitz. Oder also 48 Plätze und 100% Stimmen.
Habe ich letztes Mal gesagt, genau.
Ja, genau. Und der Christoph meinte, also ich zitiere ihn hier, die Sitzgrenze für den ersten Sitz liegt zwischen 1,0 und 1,1%. Den nächsten Sitz gibt es ab circa 3%. Und die Berechnung läuft virtuell über Sitzansprüche, die kaufmännisch gerundet werden. Das heißt, kaufmännisch gerundet heißt, ab 1,5 gibt es zwei Sitze und ab 1,4 nur einen Sitz, also unter 1,4. Und so läuft es ungefähr. Das heißt, wer 1,1% holt, der kriegt auch einen Sitz. Das heißt, es ist gar nicht so schwierig, jetzt einen Sitz zu kriegen.
Nee, das ist ja, deswegen ist es genau, das habe ich schon 100-mal jetzt gesagt, diese 15 Listen, die wir jetzt haben, machen die Repräsentation oder machen dieses Verhältnis ziemlich kaputt. Ich meine, es ist ja schön für die, wenn die einen Sitz kriegen. Ich freue mich total für die. Juhu. Aber es ist, wie du, das hatten wir das letzte Mal, glaube ich, davon, der, keine Ahnung, 12. Sitz für eine große Fraktion ist deutlich, deutlich, deutlich schwerer zu kriegen als der erste Sitz für eine kleine.
Aber der Christoph hat geschrieben, also dieses Schäper, dieses, ach Gott, wie heißen das? Legume Schäper oder sowas.
Legume
heißt Gemüse auf Französisch, egal. Legume Schäper nennen wir das jetzt mal, begünstigt den ersten Sitz. Der erste Sitz ist deutlich einfacher als sonst, aber ansonsten bevorzugt Schäper niemanden.
Genau.
Und im Gegensatz zu DEHONT, das ist das andere Verrechnungsverfahren, das hat große bevorzugt. Das heißt, was wir hier wahrscheinlich erleben werden, ist, dass alle irgendwie einen Sitz kriegen, aber dann wird es schwierig. Das heißt, wir werden wahrscheinlich von diesen 15 Listen werden wahrscheinlich 14 irgendwie mindestens mal einen Sitz kriegen.
Genau. Also,
und dann kommt es darauf an, was danach noch passiert.
Ja, ja. Genau. Also es wird wahrscheinlich wieder 3 große geben, 2 mittlere und ganz viele Einsätze.
Wer sind die 2 mittleren? Und 3 große ist wie, also die Grünen, CDU und SPD und die mittleren sind Heidelberger.
Heidelberger und FDP. Oh, AfD gibt es ja auch noch, scheiße.
FDP, ich...
Ja. Die haben 2, ne, gerade.
Glaube, ja. Ja. Ich bin mir nicht ganz
sicher. Denen wird da wahrscheinlich der zweite Sitz, also alles, die so 2 Sitze haben, die müssen bangen durch diese ganzen kleinen, glaube ich. Und ja, genau, also AfD wird natürlich auch eine mittlere, stimmt, habe ich komplett vergessen, klar.
Und dann
ich kann auch gerade, ja gut, aber IDA kennt keiner. Die Leute, die AfD wählen, die wählen ja AfD nicht, weil sie die Inhalte von IDA teilen oder von der AfD, sondern die wählen sie aus Protest und aus Trotz und aus, ich will denen jetzt mal einen Denkzettel verpassen, und nicht aus irgendwelchen inhaltlichen Ansprüchen, weil du kannst ja gar nicht AfD wegen Inhalten wählen, weil die haben ja keine.
Doch, die sind einfach dagegen. Also gegen Demokratie und alles.
Ja, aber also ja, ja.
Es gibt Leute, die so denken.
Ja, gut, aber ich meine, da kannst du. Ja, okay.
Gut.
Anyway,
danke Christoph für den Hinweis. Jetzt wisst ihr auch auf jeden Fall Bescheid. Wir sind ja ein Podcast, der bekannt dafür ist, über die Hauptstraße und eventuelle Ladenschließungen oder Eröffnungen zu sprechen. Und dem werden wir jetzt auch weiterhin gerecht.
Wir sind eigentlich nur ein Update für die ganzen Geschäfte. Der Rest ist alles ehrenamtlich. Unser Podcast ist nur, da geht es nur um Ladenschließungen.
Die Hauptstraße und irgendwelche Parteien und Sitzansprüche.
Ja, das war's.
Und 0,75 Sitzansprüche.
Ja.
Gut, also ja, Folgendes.
Ach so, jetzt zeigst du auf mich, jetzt bin ich dran, oder was?
Ja, du bist jetzt aufgerufen.
Genau, und zwar der Rote Ochse, das ist ein Gasthaus ganz am Ende der Hauptstraße, deswegen hast du ja gerade auch Hauptstraße gesagt, und zwar am Akademieplatz, heißt das so? Nee,
das Karlsplatz, da wo das
Karlsplatz,
Parkhaus
ist. Wo die Akademie der Wissenschaften und das Germanistische Seminar ist und genau, dieser schöne Brunnen und dieser schöne Blick aufs Schloss.
Wo die Touris immer stehen und Selfies machen.
Genau, und dann immer die Autos da durchbrettern wie blöde.
Ja.
Da ist der Rote Ochse und der Artikel fängt mit einem guten Satz, oder das Gespräch in diesem Artikel fängt mit einem guten Satz an, und zwar die 185 Jahre sind vielleicht das letzte Jubiläum, das hier gefeiert wird. Ja, also
dum.
Genau. Also der derzeitige Betreiber möchte oder muss aufhören und er hat 3 Töchter. Das klingt ein bisschen wie so ein Märchen. Er hat 3 Töchter und zwar sind die alle 3 nicht in der Lage, entweder karrieremäßig oder altersmäßig.
Oder sie wollen einfach nicht.
Oder sie wollen, ja, karrieremäßig, wie gesagt.
Ja.
In der Lage, diesen Ochsen zu übernehmen. Und dann wird da auch so ein bisschen drüber philosophiert, über das, was wir jetzt schon so oft gesagt haben, ne? Traditionsbetriebe. Und wer macht das eigentlich noch und wer gibt sich das noch? Und ja, also es ist ein ganz typisches Ding. Irgendwie, es gibt keine Kette, es ist wo jemand 4 Läden besitzt und noch den 5. betreibt, sondern das ist ein Familienbetrieb und der wird aufgegeben werden müssen. So. Und
Die NZ hat da jetzt ein Interview drüber gemacht mit dem Inhaber.
Genau, darüber spreche ich gerade. Wie heißt der?
Philipp Spengler.
Spengler.
Das steht übrigens auch drauf. Spengels.
Philipp Spengel.
Gasthof zum Roten Ochsen steht auch an der Hauswand. Falls ihr mal dran vorbeilauft. Der ist auf dem Foto. Siehst du es nicht vor dir?
Ich habe den Artikel gar nicht offen. Ich mache das gerade Freestyle.
Genau.
Aus dem Hirn. Der Philipp Spengel sagt dann auch, dass er hat selber die Hotelbranche gelernt und er sagt, aus seinem Ausbildungsjahrgang sind noch 4 in der Branche tätig und sie sagen alle, geiler Job, würde ich aber nicht mehr nochmal machen. Und
schade.
Das ist genau das, glaube ich, was es so beschreibt, wie das diese Attraktivität von diesem Beruf, die machen das alle gerne, aber die würden es niemandem weiterempfehlen. Und ich glaube, das ist, ich weiß auch gar nicht, wie man das attraktiver macht. Ich meine, die Bezahlung ist halt kacke meistens, also gerade für die Servicekräfte so, ja. Aber auch wenn du selber das betreibst, das ist natürlich...
Das ist die Arbeitszeiten, du ja. arbeitest dann, wenn alle anderen 20, frei 24/7 haben.
24-7 auch, ne? Also du ja. kannst ja eigentlich immer was machen und gerade wenn du so ein Ding betreibst, du kannst ja immer was machen.
Es ist irgendwie auch keine so eine gesunde Arbeitsweise möglich, sondern es ist immer nachts und immer lange, hat viel mit Alkohol und Essen zu tun und es ist nicht so... dass man da jetzt einfach so um 17 Uhr einen Hammer fallen lassen kann und dann einfach sagt, schmeiße ich ja. mal eine Runde Yoga und kümmere mich mal um mich selbst und esse mal einen Salat.
Ja.
Nee, es hat halt immer ich viel mit so mit Sachen zu tun, die so an der Grenze von Gesundheit sind. Ja.
Also ich kenne halt über einen guten Freund ein bisschen diese Gastro-Szene in Heidelberg und da gibt es halt ein paar Leute, denen gehören viele Läden, die auch komplett über, wo man gar nicht denken würde, dass dieselben Läden denselben Leuten gehören. Ja? Zum Beispiel keine Ahnung, das Merlin und ich glaube das Café Del Mundo oder so einer Person. Also total verschiedene Läden so, ne? Und
oder Miltners und Casa.
Ja, das genau. Ist ja,
das sind auch zwei unterschiedliche Konzepte, und, aber beide gut.
Ja, aber es sind dann so Leute, die dann halt, und das sind Leute, die dann eben diese einzelnen Läden irgendwelchen Leuten überlassen. Die haben dann die Arbeit und dann sind die quasi nur noch die Risikoträger, so, ne? Und so ein bisschen wie Vermieter spielen, ja? Das ist, glaube ich, relativ gechillt, weil du hast halt den Laden und du kannst ihn dann abgeben und kannst
also
den Leuten...
Also ich glaube, das gechillt ist dahingestellt.
Ja, gechillt ist ein bisschen...
Ich kenne die Leute, die sich teilweise darum kümmern. Ich glaube, Gastro
ich meinte
ist
nicht,
immer...
Ich meinte natürlich nicht die, die das betreiben, sondern die Leute, die das, denen es dann gehört, so, ne?
Ja, okay.
Und du verteilst dann so ein bisschen die Arbeit und da kann das man natürlich auch mal halt wegfahren, weil dann kümmert sich das um sich selber. Das, darauf will ich hinaus und das meinte ich auch mit Kette vorhin, dass dann eben der goldene Ochse, wie er so hier steht, als Familienbetrieb, als Einzelbetrieb eben in direkter Hand ist und nicht über eine Ecke quasi verpachtet ist. Das meinte ich eigentlich.
Was ich ganz interessant fand, der Spengel hat dem der RNZ scheinbar ein Interview gegeben, das jetzt hier nicht im Wortlaut irgendwie in der RNZ abgedruckt wurde, aber doch so sinngemäß. Und da schreibt die RNZ, 1995 übernimmt er nach dem plötzlichen Tod seines Vaters den Roten Ochsen mit 26 Jahren. Aus dem Touristenlokal macht er ein Traditionsgasthaus. 75% des Umsatzes macht er heute mit Stammgästen. Das heißt, er hat es geschafft, aus einem Touristenlokal, wo sein Vater wahrscheinlich geführt hat, dann nochmal wirklich so was Eigenes zu machen, weil wo dieselben Leute immer wieder hingehen. Ja. Und das finde ich ja tatsächlich einen coolen Move. Und was ich auch ganz interessant fand, was er noch in diesem Interview wohl gesagt hat, generell fragt er sich, wo sich die Menschen noch treffen sollen, wenn Traditionsbetriebe wie seiner aussterben. Von seinem Ausbildungsjahrgang an der Hotelfachschule und so weiter. Also diese Frage, wenn alle Leute aus dem Gastronomiebetrieb irgendwie aussteigen und sagen, sie verdienen ihr Geld besser woanders oder machen irgendwie was anderes, das ist echt die Frage, wo man sich noch trifft. Ich war gerade eben im Orange mit ein paar Freunden so und das ist einfach so ein erweitertes Wohnzimmer. So, man trifft sich dort, keiner muss zu Hause aufräumen, man stört auch zu Hause keinen. Man kann einfach dort irgendwie Sachen besprechen auch und Liebeskummer trösten und große Fragen des Lebens beantworten oder überhaupt nur stellen. Und die Frage ist, wo man das sonst machen soll, ja? Wenn es diese Etablissements nicht mehr gibt. Ja. Und im Club geht's nicht, weil da musst du dich anschreien. Genau.
Ja, nee, kann ich so unterschreiben, ist so ein Ding. Dieses erweiterte Wohnzimmer, das ist ja eigentlich genau die Idee von so einem englischen Pub. Also, genau. Das ist so die, also heißt der
Publicity
wirklich.
Publicity kommt.
Nee, Public House heißt das ja eigentlich.
Ah, okay.
Und das ist ja der Punkt. Das ist so das Dorfwohnzimmer, so, ne? Und das haben wir irgendwie, weiß ich nicht, also es gibt's. Keine Ahnung, also ich habe da zum Beispiel war ich gerne im Maddox, das gibt es jetzt auch nicht mehr, beziehungsweise vielleicht irgendwann mal wieder in der Bahnstadt. Da wird unten jetzt bei mir
Europaplatz
umgebaut. Europaplatz, ah cool.
Habe ich nur gehört vom Hörensagen.
Aber ansonsten, ich meine, es ist halt schwierig. Also es gibt so ein paar Orte, wo ich gerne mal bin. So.
Doch, du bist schon im Eckstein.
Ich bin im Eckstein viel, ja, das stimmt.
Und ich bin
aber,
im Orange.
Ja, wenn ihr uns mal treffen wollt.
Ja.
Aber es ist ein...
wir wollen übrigens irgendwann mal noch live gehen mit dem Podcast, falls ihr eine Location habt, wo ihr vorschlagen könnt, meldet euch.
Sag mal Bescheid.
Ja.
Wie wär's mit Bahnhof? Gleis 8.
Ja, genau. Gut, ich glaube, es ist jetzt ausreichend besprochenes Thema, ne? Wir würden, glaube ich, noch mal in den Roten Ochsen gehen. Wir können da mal noch hingehen, oder?
Roten Ochsen. Aber ich finde so, ich find das so witzig, Frieda. Wir sitzen hier immer so, ja, wir gehen auch da rein, komm, wir gehen auf den und den. Wir wollten auch auf diesen,
wir
diesen
sind, einen Platz. Also mal kurz Platz. So behind the scenes. Der Tim und ich sind ja eigentlich befreundet. Wir gehen ja manchmal auch so Sachen machen, so auf Partys oder so. Seit wir diesen Podcast haben.
Oder Urlaub zusammen.
Immer nur donnerstags für diesen dummen Podcast und gehen überhaupt nichts
mehr trinken. Und wir sind nicht mehr befreundet.
Ja, genau.
Das reine Business-Beziehung jetzt. Ändern. Reine Business.
Wir müssen noch einen warmen Erpel trinken, ich muss dir noch einen Kaffee ausgeben, wir müssen noch einen Roten Ochsen gehen, wir müssen so viel machen.
Das klingt nach einem geilen Abend eigentlich.
Ja, gut. Also, let's go.
Ja.
Wir haben einen Hinweis bekommen, und zwar über Instagram, zu der MauerseglerInnen-Folge. Ich muss das ja immer so, in meinem Hirn muss ich das ja immer gendern, weil ich kann es ja nicht irgendwie, genau, die Mauersegelnden, ich kann es ja irgendwie nicht akzeptieren, dass das nicht, egal. Das ist einfach mein wokes Hirn. Ja. Das ist schon von der ganzen, egal. Und zwar hat uns eine Person geschrieben und die heißt Jeanette und die ist in der Mauerseglerhilfe aktiv.
In der Mauerseglerszene.
Genau.
Ganz tief abgerutscht.
Mauerseglerhilfe Apus e.V. Und die haben jetzt seit 2016 von Heidelberg und dem gesamten Rhein-Neckar-Kreis diese Aufpäppelstation und so weiter übernommen. Ja. Und sie haben, also aktuell kommen übrigens die Mauersegler wieder nach Heidelberg. Es ist gerade die Jahreszeit, wo die
ist Mauerseglersaison.
Genau, richtig. Und der Verein von Jeanette ist im Gorxheimer Tal bei Weinheim. Ich kenne das natürlich gut, seit 2022. Und seit 2016 arbeiten sie mit dem NABU zusammen. Und die Segler, die hier gefunden werden, kommen schon immer, also seit dieser Zeit, dorthin und seit die Anzahl dieser Mauersegler, die sie aufpäppeln, so krass gestiegen ist, haben sie den Verein auch dann gegründet.
Weil ja. Was machst du in Deutschland, wenn du irgendwelche Interessen gemeinsam hast, du gründest erstmal ein e.V.
Richtig. Und ihr könnt den auch finden unter mauerseglerhilfe-apus.de.
Kann man wir auch in die Beschreibung das. Noch packen.
Das genau, und die sind auch auf Instagram aktiv, können wir auch verlinken. Und zum Beispiel in Frankfurt, Fun Fact, gibt es eine Tierklinik für Mauersegler.
Alter.
Und von der Deutschen
Gesellschaft für Mauersegler.
E.V., genau.
Ich lieb's.
Und die arbeiten auch eng mit denen zusammen, ja. Wenn zum Beispiel die Verletzungen etwas krasser sind. Und was sie mir auch gesagt hat, die Jeanette, weil ich das ja vermutet hatte, diese kleinen Körbchen, ja. Die an den Haus, an den Traufen, unter den Traufen von den Dachgiebeln.
Ja, da kommt man ja vom Regen rein.
Vom Regen in die Traufe, genau, nicht die Giebel, sondern die traufständigen Häuser haben teilweise solche kleinen Nester. Und das sind keine Mauerseglernester, sondern Mehlschwalben.
Mehlschwalben?
Mehlschwalben, ah, ja.
Da hast du mich jetzt aber schön draufmerksam drauf gemacht.
Ja, genau, draufmerksam. Ja, danke, danke. Das sind also Mehlschwalben beim Teegut gegenüber, gegenüber des Theaterplatzes, also nicht auf der anderen Seite der Hauptstraße, sondern gegenüber vom Theaterplatz. Da sind ganz viele von diesen Mehlschwalbenbehausungen. Da könnt ihr mal drauf achten. Gerne mal, insgesamt empfehle ich euch, den Blick in der Altstadt mal nach oben zu richten und euch mal die Fassaden anzugucken. Wenn ich durch die Hauptstraße gehe, gucke ich auch oft noch heute, da gab es ja mal die Linie 1, die durch die Hauptstraße gefahren ist. Es gibt immer noch heute an vielen Häusern die Befestigung für die Oberleitung an den Hausfassaden. Das sind meistens die Vermieter, die keinen Bock hatten, die irgendwie abzuschrauben. Und da könnt ihr noch sehen, quasi, dass früher doch mal die Linie 1 gefahren ist. Ich glaube auch, dass diese zwei Linien, die im Asphalt oder in den Schotter, in dem Kopfsteinpflaster vermerkt sind, dass das eine Andeutung an die Linie 1
ganz sein soll. Ganz genau, ja. Ja, genau. Da gibt es auch ganz viele Bilder dazu.
Toll.
Super.
Mit dieser Linie 1.
Ich finde es aber auch gut, dass es jetzt eine Fußgängerzone ist, weil da sind ja auch früher Autos durchgefahren durch die Hauptstraße.
Aber ehrlich gesagt, ich fände es total legit, wenn es eine Fußgängerzone wäre mit einer eigenen Straßenbahn.
Ja, gibt es in Jerusalem tatsächlich.
Cool.
Da fährt einfach da mussten sie aber auch, da haben sie immer so, die Straßenbahn ist dann noch eine Weile ganz langsam durchgefahren, damit Leute sich dran gewöhnen, weil das schon echt schwierig ist, einfach so eine fette Straßenbahn durch so eine Fußgängerzone zu fahren. Aber, Blick nach oben, Hauptstraße, auch nochmal schöne kleine Geschichte. Da gibt es auch ganz viele so kleine Balkons, wo da manchmal so Leute einfach draufstehen. Und die sieht man einfach nicht, weil man nicht drauf achtet. Deswegen, ich liebe das einfach irgendwie mal so diese Hauswände hochzugucken. Keine Sau guckt da hoch. Und da sitzen da einfach Leute auf so einem Balkon und frühstücken. Es
gibt auch teilweise total interessante Fassaden. Und ich finde, das ist sowas, was das Leben ungemein verdichtet, wenn man mal nicht aufs Handy guckt, sondern den Blick nach oben richtet und irgendwie
sagt die
mal,
Frau mit den 100 Reels und Stories.
Ja, ich laufe auch mittlerweile durch die Stadt und schneide irgendwelche Reels und es ist nicht mehr, also diese Rede vom Leben verdichten. Ich muss nach der Kommunalwahl erstmal 2 Monate.
Du erstmal dein Leben verdichten.
Richtig, ja. Absolut richtig.
Ja. Termine.
Also man kann sich bis heute Abend noch 24 Uhr für den Migrationsbeirat
bewerben.
Und ihr findet alle Infos zum Migrationsbeirat online. Da gibt es ein FAQ und wer sich da bewerben kann. Bewerberinnen und Bewerber für eine Mitgliedschaft im Migrationsbeirat müssen einen persönlichen Migrationshintergrund mitbringen. Sie selbst oder mindestens ein Elternteil wurden nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren. Zum Zeitpunkt der Bewerbungsfrist sind sie volljährig und haben mindestens 6 Monate ihren Erstwohnsitz in Heidelberg. Und noch ganz viele andere Sachen stehen da auf dieser FAQ-Website. Schaut es euch mal an, wenn ihr in diese Kategorie fallt, bewerbt euch doch. Das ist ein guter Ort, um mitzubestimmen.
Ja.
Es gibt in Heidelberg nämlich einige Beiräte, zum Beispiel den Beirat für Menschen mit Behinderung, für den man sich bis zum 17. Mai noch bewerben kann.
Den oder Jugendgemeinderat.
Oder den runden Tisch sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Der ist jetzt, glaube ich, nicht dieselbe Kategorie wie so ein richtiger Beirat, aber der ist quasi auch beratend tätig. Ja. Dann gibt es den Jugendgemeinderat. Was gibt's noch?
Da wäre mir jetzt auch keiner mehr eingefallen. Also ich sehe jetzt gerade immer am Hauptbahnhof ist eben dieses Plakat für die Bewerbung für den Beirat für Menschen mit Behinderung. Ansonsten fällt mir auch keiner mehr ein. Okay. Schreibt uns doch, wenn wir welchen vergessen haben.
Genau, und bewerbt euch auch, wenn ihr in diese Kategorien fallt. Am Samstag bist du schon bei der Bundeswehr.
Da bin ich schon über alle Berge, in Bergen.
Ich bin da beim Infomarkt im Karlsruher Bahnhof zum Thema Sicherheit in Heidelberg. Und um 11 Uhr wird die Veranstaltung eröffnet vom OB Eckhard Würzner. Und dann sprechen im Anschluss Innenminister Thomas Strobel, Ordnungsdezernentin Martina Pfister, Polizeipräsidentin Ulrike Schäfer und Soziologe Tim Lukas über Ziele und Herausforderungen der Kommunen in der Kriminalprävention. Insgesamt ist das jetzt ihr müsst keine Angst haben, das ist jetzt nicht so ein konservatives Innenministerinnen-Thema, wo es die ganze Zeit nur um Polizei und Zeugs geht. Und
aber Strobel ist da, was los?
Sondern da sind auch zum Beispiel Plus e.V., die zum Beispiel Regenbogenfamilien und so weiter beraten. Und da sind auch viele queere Akteurinnen da. Also es geht nicht darum, da jetzt irgendwie so eine Recht und Ordnung, Law and Order Ding durchzuziehen, sondern wie können wir die Sicherheit aller Menschen in Heidelberg erhöhen, auch von Frauen und Mädchen. Der Frauennotruf ist zum Beispiel dabei. Also Sicherheit ist viel mehr als dieses reine Ordnungsamt-Polizeithema manchmal so vermuten lässt. Und ich lade alle Leute ein, da mal hinzugehen und sich mal ein Bild von der Heidelberger Sicherheitsszene zu machen. Man kann da viel mehr erleben, als man so eigentlich vermutet und ja.
Sicherheitsszene, das gefällt mir auch gut.
Ja, genau. Und ab 15 Uhr bin ich übrigens beim Frühlingsfest im Betriebswerk. Das Betriebswerk ist hinter dem Bauhaus in Pfaffengrund-Bahnstadtdamm.
Das ist das alte Bahnbetriebswerk.
Genau, Tankturm haben wir ja schon mal drüber spekuliert, was da früher getankt wurde. Ist zum Beispiel das Klangforum jetzt untergekommen und da kann man mal vorbeischauen und sich die Räumlichkeiten anschauen beim Frühlingsfest. Und ja, ach so, eine ganz wichtiger Termin ist am Dienstag, am 16. April
um 19 Uhr. Aber ich glaube nicht, dass wir denselben meinen.
Da ist ein Podium vom Queeren Netzwerk und dem Queer Feministischen Kollektiv und die machen ein Podium zur Kommunalwahl. Und ich muss erstmal vorab schicken, dass es sau cool ist, dass die queere Szene erkannt hat, was für ein wichtiges Handlungsfeld eigentlich Kommunalpolitik ist. Weil ich habe voll oft das Gefühl, dass Kommunalpolitik irgendwie so hinten runterfällt. Dabei ist es einfach so die Sphäre, wo wir uns am meisten bewegen. Und gerade für alle Leute, die sich so im queeren Bereich so engagieren, ist das total wichtig, weil Sicherheit von queeren Menschen, also queer bedeutet alle Leute, die lesbisch, bi, schwul, trans, inter oder andersgeschlechtlich oder sexuell sich identifizieren.
Alles, was nicht heteronormativ ist, würde ich einfach mal sagen. Aber muss man, also das ist, die Definition ist ganz schwierig, weil man will niemanden quasi ausschließen. Es ist eigentlich
ich will es nur erklären für Leute, die das Wort nicht kennen.
Okay,
ja, fair. Genau. Gut. Und für so alle queeren Menschen ist die Kommune einfach der Ort, wo sie sich am meisten bewegen und wo auch so Sicherheit und so queere Räume und Safe Spaces einfach verhandelt werden. Und deshalb finde ich das voll gut, dass die so ein Podium machen. und ich darf dafür die Grünen cool. aufs Podium. Und da freue ich mich schon drauf, aber es ist mein erstes Podium im Leben. Also mein allererstes Podium. Und ich bin natürlich dementsprechend aufgeregt und freue mich auch voll, wenn ihr einfach hinkommt und da seid und ja,
ein Traum.
Genau, mich support.
Ich hoffe, du kannst dich dann besser gegen Mansplainen wehren, wie ich, wie eben, weil ich dir ja gerade versucht habe, queer zu mansplainen. Oder war das Mansplaining?
Nee, du hast mir unter die Arme gegriffen beim Erklären.
Ich hab dir, na gut, ja. ich hab ja nicht dir erklärt, sondern ich habe versucht, unseren HörerInnen nochmal einen draufzusetzen.
Ich finde es tatsächlich schwer, queer zu erklären, weil es ist ja absichtlich ein neues Wort, damit man es nicht immer so aufspalten muss, weil es ja alle umfassen soll. Weißt du, was ich meine?
Ja. Ich finde das, ja.
Ich glaube, ja, es ist alles abseits der Heteronorm.
Ja.
Genau.
Ja, viel Spaß, viel Erfolg auf dem Podium.
Danke.
Ich freue mich sehr, dass du da hingehst und dass auch du quasi als nicht die typisch queere Person, würde ich jetzt mal behaupten. Ich weiß ja nicht alles über dich so ungefähr, ne? Aber ich finde das cool, dass also, man da eben auch als, ich würde dich jetzt mal als Ally bezeichnen.
Voll.
Da dann sprechen darf und soll.
Also
weil
aber
das
wirklich
ist ja auch so ein Thema, was wir auch oft hatten.
Allyship, also wirklich tief empfunden. Und gleichzeitig auch werde ich da natürlich hingeschickt als grüne Spitzenkandidatin, weil wir queere Themen total wichtig finden.
Ja.
Haben wir uns entschieden dazu, dass ich da hingehen soll.
Ja,
so.
Ja. Cool. Genau. Danke. Jetzt darf ich erstmal eine Konkurrenzveranstaltung dazu ankündigen. Das ist nämlich, ich glaube nicht, dass es dieselben Leute interessiert, deswegen, ich glaube nicht, dass man sich da gegenseitig
jetzt bin
was
ich
wegnimmt.
Ja gespannt, was du ankündigen
es
willst.
Es ist der ein roter Keller mal wieder zu einem Thema. Und das Thema ist diesmal das
nicht Queer-Feminismus scheinbar.
Das Thema ist der Neubau des Dokumentationszentrums für Sinti und Roma.
Hä, aber das würde mich voll interessieren.
Ja, siehst du mal. Es interessiert
mich. Hä, ist doch blöd. Es ist doch blöd jetzt gleichzeitig.
Das tut mir leid, das ist aber schon seit Wochen.
Wie viel Uhr?
19 Uhr am Dienstag.
Könnt ihr nicht 20 Uhr machen?
Nee. Okay. Weil unsere Leute müssen, glaube ich, danach auch weg. Ich bin auch nicht da.
Die Bunte Linke hat übrigens da auch eine Veranstaltung.
Ich weiß, ich habe es auch gesehen, tatsächlich. Ja. Ja. Wir sind auch eingeladen, tatsächlich. Genau.
Schade. Okay, viel Spaß mit eurem Keller. Dann noch am 21. April sollen wir noch ankündigen, ist ein Jazz-Trilog. Und zwar im alten Schulhaus. Einlass ab 18.30 Uhr in der Lutherstraße 18 in Heidelberg-Neuenheim. Und es wird mitveranstaltet vom Stadtteil Neuenheim. Und wir sollen es hier ankündigen. Das haben wir hiermit getan.
Dann am 21.04. gibt es noch, jetzt brauche ich kurz deine Hilfe als eingefleischte Kurpfälzerin. Hier steht es nämlich, also in Anführungszeichen, ich glaube, es soll Frühling auf dem Willi heißen.
Ich glaube, du sollst stehen Frühling auf dem Willi oder Frühling. Die schreiben das hier Frühling mit dem I, aber ich würde sagen, als Kurpfälzerin, aus Weinem stammend, Frühling. Der Frühling auf dem Willi,
das kann man auch sagen. Das macht mich total fertig. Also wenn ich das so...
Mir habe du einen Stand von der Grüne.
Ja, ist genau. Was ich komme nämlich drauf, weil es gibt auch einen SPD-Stand. 21.04.
Das ist ja super.
12 Uhr bis 19 Uhr auf dem Willi.
Ajo, ich habe meinen Stand von irgendwo um die Mittagszeit rum.
Ich komme auch vorbei, bin auch dabei.
Toll.
Toll.
Ja, sehen wir uns. Ich finde die ganzen Initiativen da rund um Willi eigentlich cool. Also, Weststadt weiß
ich Bescheid. Ich mag dich mehr, wenn du Hochdeutsch sprichst.
Wirklich? Ja, ich glaube, man hat halt leicht so was Derbes, wenn man so Kurpfälze spricht, aber irgendwie ist es halt Teil meiner Identität.
Ich kenne dich halt so nicht.
Ja, wenn ich halt Leute habe, mit denen ich dann so mir die Bälle zupassen kann, dann ist es ein bisschen einfacher. Aber muss auch nicht.
Puh. Gut. Ja, gut. Ich würde sagen, mit diesem hervorragenden Thema, Kurpfälzisch, ja
klingen
oder nein.
Klingen wir jetzt aus.
Kurpfälzisch, ja oder nein. Muss das weg? Darf es bleiben?
Es muss bleiben.
Gehen wir jetzt in den Feierabend, ins Wochenende und sehen uns nächste
Hören
Woche.
Hören uns nächste Woche, Freitagabend irgendwann.
Ja.
Ja.
Darf ich mit aufs HCC oder dürfen nur geladene Gäste rein?
Du solltest dir eine Stadträtin, einen Stadtrat von deiner Partei organisieren, dessen plus eins du bist. So habe ich das gemacht. Mhm. Ich habe jetzt 16 schon. Zur Auswahl. Nee, such dir mal jemanden.
Ja, mach ich auch.
Gut. Dann sehen wir uns ja da.
Ja, freu mich.
Tschüss.
Tschüss.